Wer ist dieses Kind, das da in Bethlehem geboren worden ist? Wir bekommen eine Antwort aus dem Alten Testament, beim Propheten Micha im Kapitel 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes gibt er sein Volk preis, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Wer ist der, der in Bethlehem geboren wurde? Ein Prophet, 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi, gibt uns einige Hinweise. Hinweise, die er sich nicht selber ausgedacht haben kann. Das heißt, man kann sich ja Dinge ausdenken, aber ob das dann auch was wird, das ist eine andere Sache. Hier redet jemand im Namen Gottes. Und 700 Jahre vor der Geburt Jesu sagt er, Gott wird handeln. Gott wird handeln in der Geschichte. Und Gott wird handeln in dieser Stadt Bethlehem, dieser unbedeutenden Stadt. Dort hat er gehandelt, 700 Jahre später. Und nicht erst da, sondern der da geboren wird, von dem sagt Micha, er ist von Ausgang, von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Wenn wir Jesus anbeten, in unseren Liedern heute ehren, dann ehren wir den, der in Ewigkeit beim Vater war. Ehren wir nicht irgendein kleines, süßes Kind, sondern den, der Gott selber ist, der ewig mit Gott zusammen war, durch den alle Welt geschaffen ist. Am vierten Advent schon sprachen wir darüber. Hier taucht es wieder auf. Ich glaube, wir werden dieses Kind, das für uns geboren ist, nur recht anbeten, wenn wir merken, es ist Gott selber. Gott selber, der uns hier begegnet. Gott, der seine Herrlichkeit verlassen hat, aus Liebe zu uns, Mensch geworden ist, ganz gering geworden ist. Er ist von Ewigkeit her. Und wenn wir jetzt genau auf diese Worte von Micha hören, merken wir, wie er mit 7 Meilenstiefeln durch die Heilsgeschichte hindurch geht und einige Punkte der Heilsgeschichte deutlich macht. Jesus ist von Ewigkeit her, er wird geboren in einem ganz unbedeutenden Ort und dann heißt es, er lässt sein Volk, er gibt es preis bis zu dieser Zeit, dass er geboren wird in Bethlehem. Das Volk Israel war ja erwählt worden. Und das wird gar nicht hier genannt. Das, was Gott mit Abraham tat, als er ihn berief und sagte, ich will dich segnen und du sollst ein großes Volk werden. Und an diesem Volk will ich deutlich machen, dass ich der Herr der Welt bin. Dieses Volk hat immer wieder Gott den Rücken zugewandt. Dieses Volk hat immer wieder gesagt, ich gehe eigene Wege. Oder ich will auch solche Götter haben wie die anderen. Es war kein Mustervolk. Und doch hat Gott dieses Volk benutzt, um deutlich zu machen, dass er der Herr der Geschichte ist. Ganze Jahrhunderte lang musste Gott sein Volk preisgeben, musste er das Volk in Gefangenschaft schicken. Und Micha lebt gerade in solch einer Zeit, wo er das miterlebt hat, dass das ganze Nordreich erobert worden ist und es so aussah, als ob ihr Gott überhaupt nichts könne gegen die Völker, die Krieg führten gegen sie. Micha sagt, Gott ist der Herr der Geschichte, aber er hat sein Volk preisgegeben, dahingegeben. Und dann kommt ein ganz großer Sprung, ein ganz großer Schritt. Er sagt, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel, nachdem Jesus geboren worden ist. Ich sage, das ist ein ganz großer Schritt, denn es ist ein Schritt von 2000 Jahren. Jesus ist geboren worden und dann ist das Volk Israel verstreut worden in alle Völker. Und in unseren Tagen erleben wir, wie es sich sammelt aus allen Völkern im Land Israel. Das geschieht nicht einfach nur so, weil das politisch jetzt günstig ist. Das ist Geschichte Gottes, die wir miterleben. Daran können wir sehen, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Gott hat es dem Micha geoffenbart, 700 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das ist uraltes Wort, was heute sich erfüllt. Der Rest seiner Brüder wird wiederkommen, wird sich sammeln. Das geschieht heute. Eigenartigerweise geschieht auch das, dass Leute, die nach Israel gekommen sind, Juden, die nach Israel gekommen sind, sich dort angesiedelt haben, ja auch wieder ausreisen. Es auch wieder eine Bewegung nach außen gibt. Aber das Wort Gottes sagt, dass eine Sammlungsbewegung eintritt. Wir erleben das mit. Und ich finde das ermutigend, zu sehen, wie Gott Geschichte macht. Was haben wir für einen Herrn? Und Micha geht noch weiter. Er sagt, er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Jesus Christus wird auftreten in Macht und Herrlichkeit. Das ist etwas, was noch nicht erfüllt ist, was auch für uns noch in der Zukunft liegt. Wir haben in der Geschichte hinter uns die Menschwerdung Jesu, diese Geburt, von der hier die Rede ist. Wir erleben gerade mit die Sammlung der Juden aus den Völkern. Und Micha geht in seiner Verheißung noch weiter und sagt, eines Tages wird dieser, der dort als Kind in der Krippe geboren ist, wiederkommen in Macht und Herrlichkeit über alle Völker zu herrschen. Sagen Sie vielleicht, also komisch. Aber Gott hält sein Wort ist verlässlich, genau wie das, was bereits eingetroffen ist. Jesus Christus ist aufgewachsen, ans Kreuz gegangen, für uns dort gestorben, begraben worden, auferstanden, in die Herrlichkeit zum Vater zurückgegangen. Und auch vorhin im Glaubensbekenntnis sagten wir es ja, er wird wiederkommen. Da ist der Schritt noch größer gemacht. Er wird wiederkommen zu richten. Er wird wiederkommen zu herrschen über alle Völker, sagt uns Micha. Und dann werden alle ihn erkennen als den Herrn. Weiden ist das Bild des Hirten, das steht für den Herrscher, der sein Volk führt. Und sie werden sicher wohnen. Jetzt wohnt Israel noch nicht sicher. Jetzt gibt es keine Sicherheit überhaupt in der Welt. Trotz der vielen Konferenzen, trotz der großen Bemühungen der Weltorganisationen. Und immer wieder hat es in der Geschichte Versuche gegeben, den Frieden zu sichern. Und viele Menschen sagen, das ist das Hauptproblem unserer Tage, den Frieden zu sichern. Aber was wir auch tun, was wir auch anstellen, der Friede ist offenbar nicht gesichert worden, sondern die Kriege nehmen zu an Zahl und an Schrecklichkeit. Menschen haben immer wieder versucht, ein Friedensreich auf Erden herzustellen. Durch politische, durch wirtschaftliche, durch ideologische Aktivitäten, auch durch religiöse Aktivitäten. Und es ist nie gelungen. Gottes Wort sagt uns, eines Tages wird einer den Frieden schaffen, einen irdischen Frieden schaffen. Dieser Welt. Nicht irgendeiner, sondern genau der, den wir an Weihnachten anbeten. Genau der. Wir beten den Friedenskönig an. Wir beten den an, den Jesus geschickt hat, den Gott geschickt hat, zum Friedenskönig in dieser Welt. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist. Er wird herrschen über diese ganze Welt. Und er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein. Es ist gut, das zu hören, diesen ganzen weiten Weg der Geschichte zu sehen. Von der Urzeit bis in die Endzeit hinein. Und zu sehen, die Geschichte wird bestimmt von dem, der ja so Mensch wurde, der so gering wurde, von dem wird die Geschichte bestimmt. Und die Weisen aus dem Morgenland haben recht, wenn sie den anbeten als den wahren König. Und der König Herodes hatte recht, dass er zitterte vor dem. Und wir haben recht, wenn wir diesen mit anbeten, mit all den anderen. Jetzt wird er noch nicht auf der ganzen Welt angebetet. Jetzt gibt es andere Herren, die sich aufspielen. Aber das soll uns nicht hindern, durchzusehen durch all die Niedrigkeit Jesu und ihn jetzt als den König anzubeten, als den, der Frieden bringen wird für diese ganze Welt. Der Frieden bringt da, wo er Raum bekommt im Leben. Der schon anfängt, seinen Frieden zu bringen in unser friedeloses Herz hinein. Da, wo er Raum bekommt, schenkt er Frieden bei denen, die ihm vertrauen. Aber dieser Friede ist nicht nur ein Herzensfriede, von dem hier gesprochen wird, sondern ein Friede für die ganze Welt. Er fängt bei uns an und er darf jetzt schon anfangen. Aber er wird zu einem Frieden, von dem Micha spricht, dass die Menschen dann ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen werden. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Gott hat's gesagt, und was er sagt, was er sich vornimmt, das tut er. Friede wird sein und Wohlstand wird sein. Können wir uns kaum vorstellen in unserer Welt. Und die Völker werden bereitwillig hören auf diesen Herrn. Es wird ein tausendjähriges Friedensreich sein. Und kein Mensch wird es aufrichten, sondern der, den wir heute anbeten, als Kind in der Krippe. Warum als Kind in der Krippe? Warum kommt Jesus so unscheinbar? Schon hier sagt Micha: Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Eigenartig, dass er nicht aus Jerusalem kommt, dieser König. Jerusalem ist doch die Königsstadt. Dass er nicht aus Athen kommt, dieser König, das wäre doch wenigstens was. Die Stadt der Weisen, der Gelehrten. Er kommt auch nicht aus Rom, dieser König, aus der Stadt der Macht. Das wäre doch etwas. Sondern er kommt aus einem ganz unbedeutenden Ort. Scheinbar unbedeutenden Ort. Wer kam schon aus diesem Ort? David kam aus diesem Ort. Und wir haben es vorhin in dem Lied gesungen, es ist ein Ross entsprungen. Von Jesse kam die Art. Jesse, das ist Isai, der Vater Davids. Er stammt aus diesem Ort. Und Gott hat diesen Ort erwählt, gesagt, mein Herrscher soll aus diesem Ort kommen. So wie das schon vorher war. Er hat Samuel losgeschickt und hat gesagt, geh nach Bethlehem, geh zu Isai und salbe einen seiner Söhne zum König. Es gab einen König damals schon. Er hieß Saul. Das Ganze spielt 1000 Jahre vor Christus. Und Samuel geht los. War gefährlich für ihn, dieser Auftrag. Wenn das rauskommt, dass er, obwohl Saul König ist, einen anderen zum König salbt, dann wird er sicher belangt wegen Hochverrats. Aber er ist Gott gehorsam, geht zu Isai, lädt ihn und seine Söhne zum Opfer ein und lässt alle seine Söhne so vorübergehen, sieht sie sich genau an, aber Gott sagt ihm nicht, salbe den, bekommt nirgends den Auftrag zu salben. So fragt er Isai, hast du noch einen Sohn? Ja, wir haben noch einen, den Jüngsten. Der ist draußen bei der Herde. Der kommt nicht in Frage. Und David lässt ihn holen. Isai lässt ihn holen. Es ist David, der Jüngste. Man hat nicht damit gerechnet, dass er zum König gesalbt werden könnte. Er bringt nicht die richtigen Voraussetzungen mit wohl. So sieht es menschlich aus. Und genau der wird gesalbt. Genau der wird der größte König Israels. Eigenartig. Gott erwählt das Geringe. Das ist ein Grundzug, den wir durch die ganze Bibel immer wieder hindurchsehen. Ein Grundzug des Handelns Gottes. Könnten viele Personen uns ansehen, was es für Leute waren, welche Voraussetzungen sie mitbrachten. Gott erwählt den Gideon. Als er erwählt wird, sagt er zu dem Boten Gottes, geh doch woanders hin. Such dir jemand anders, der besser geeignet ist als ich. Ich habe doch auch gar keine Hausmacht. Ich habe gar keine große Familie, die mitstreiten könnte gegen die Feinde. Ich soll gegen die Feinde antreten, geht nicht. Gott bleibt dabei, er erwählt das Geringe. Und als er nachher viele Krieger hat, da müssen noch viele nach Hause geschickt werden. Warum? Damit sie ja nicht nachher den Sieg auf ihre eigene Kappe nehmen, diesen Sieg auf ihre eigene Fahne schreiben. Bei David war es so, dass der Geringe erwählt wird. Bei Gideon war es so, dass der Geringe erwählt wird. Wir können durch die ganze Bibel gehen. Im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief heißt es, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist, das Unedle, das hat Gott erwählt. Das Verachtete, was nichts ist. Und warum? Damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Wir pochen auf unsere Stärken und meinen, da und da habe ich vielleicht noch etwas, was Gott gebrauchen kann. Und wenn er es dann braucht, sagen wir, natürlich, nicht? Bei meinen Stärken musste er ja auch das so tun. Anstatt Gott die Ehre zu geben. Vielleicht sind wir noch zu stark. Wir sehen hier, wie Gott das ganz Geringe erwählt und benutzt. Warum? Damit seine Größe deutlich wird. Jesus Christus hat sich in das ganz Geringe hineingegeben. So gering, dass er völlig verkannt wurde. Und der Größte kommt in ganz normalen menschlichen Verhältnissen, in armen Verhältnissen, in einer Krippe, in einem Stall, wie ein einfaches Mädchen. Keine Prinzessin, sondern ein einfaches Mädchen zur Welt. Ich finde das ungeheuer tröstlich. Deshalb, weil wir uns nur so, wie wir sind, Gott zur Verfügung stellen brauchen. Genauso wie die Maria gesagt hat, ich bin des Herrn Magd. Ich kann das nicht verstehen, warum du mich gerade erwählst. Aber ich will dir zur Verfügung stehen. Und du mach mit mir, was du gerne willst. Sind wir dazu bereit, uns so mit unserer Schwachheit und dem, was wir sind, Gott zur Verfügung zu stellen? Dass dieser Friedenskönig in unserem Leben sein Friedensreich anfangen kann. Und vertrauen wir ihm, dass er, obwohl er sich so niedrig gemacht hat, seine Geschichte weitermachen wird. Beten wir ihn deshalb schon jetzt an. Auch in einer Welt, wo es Krieg, auch in einer Welt, wo es Not gibt, beten wir ihn an, als den, der diesem ein Ende machen wird und sein Friedensreich aufrichten wird. Amen.